Es ist wirklich ein Privileg, dass wir durch das Markus-Evangelium durchpredigen können, weil wir dabei merken, dass es bestimmte Themen gibt, die immer wieder vorkommen. Und wenn wir jetzt gleich den Predigttext lesen, dann hoffe ich, dass es dir so geht, dass du sagst, oh, schon wieder. Ah, das hatten wir doch schon mal. Oder warum kommt denn das nochmal vor? Lasst uns gemeinsam lesen, Markus Kapitel 10, ab Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben, um zu dienen und sein Leben zu geben. Als Lösegeld für viele. Tja, ich hoffe, du sagst dir, so wie ich, schon wieder. Schon wieder geht es um Dienen und schon wieder geht es um die Lehre, dass die echten Großen in Gottes Reich die Letzten sein müssen. Und du fragst dich vielleicht, hatten wir das schon mal? Ja, das hatten wir schon ziemlich oft in Markus Kapitel 8, da ging es Markus Kapitel 9, da hatten die Jünger einen Rangstreit untereinander, da hatten wir das schon mal behandelt. Überhaupt das ganze Kapitel 10 hat sich nur mit diesem Thema beschäftigt eigentlich. Da ging es um die Frage der Ehescheidung, um Ehefrauen, die Männer an den Rand gedrängt hatten. Und Jesus bringt diese Ehefrauen und schwertschätzt sie und sagt, das könnt ihr nicht einfach machen. Und dann geht es um die Kinder, auch so eine randständige Gruppe in der damaligen Gesellschaft. Und Jesus ehrt sie und bringt sie hoch. Und dann geht es um den reichen Jüngling, einen Obersten, der am Ende betrübt weggeht. Und Jesus bringt den quasi von ganz oben nach ganz unten. Und dann geht es um den Lohn der Nachfolge. Und er schließt, viele von den Ersten werden Letzte sein und Letzte Erste. Und nun das schon wieder. Es ist in der Tat ein riesengroßes Thema. Ich würde sagen, wir haben ein zusammenhängendes Thema. Wenn ich die Kapitel der Bibel neu einteilen könnte, dann würde ich mir überlegen, ob ich von Kapitel 8 an ein großes Kapitel machen würde, bis im Prinzip Ende Kapitel 10. Denn dieser ganze Bereich dieser Leidensankündigung beschäftigt sich mit diesem einen großen Thema. Das Vorbild Jesu im Dienen und Leiden und das, was seine Jünger daraus machen und die Welt, in der sie leben. Ganz speziell ist bei den Jüngern diese Botschaft, dass Jesus leiden wird und dass er sterben wird, an einem ganz besonderen Punkt nicht angekommen. Oder es wird sichtbar, dass es nicht angekommen ist. Und das ist das Thema der Rangstreitigkeiten in dieser Gruppe. Da gibt es also immer wieder Konflikte zwischen diesen 12 Männern, wer groß ist und wer klein ist. Und hier spitzt sich dieser Konflikt dahingehend zu, dass es nicht um die allgemeine Frage geht, wer ist groß und wer klein, sondern da sind zwei Jünger, die wollen Throne haben. Und warum die Throne haben wollen, das erkläre ich gleich nachher noch. Das hatte was zu tun mit dem, was Jesus kurz vorher gesagt hatte. Aber die wollen Throne haben, aber es ist genau das Gleiche. Es ist genau das gleiche Thema. Jesus entlarvt das auch im Laufe dieses Textes. Es geht um Großsein, um Kleinsein. Es geht darum, dass diese Jünger nicht dieses Dienerherz haben, von dem Jesus spricht. Es ist genau das gleiche Thema. Und in der Bibelstunde hatten wir auch schon kurz darüber gesprochen. Dieses Thema, dieser Rangstreit unter den Jüngern, zieht sich bis hin zum letzten Abendmahl. Da ist dann das letzte Mal in Lukas 22, dass wir davon lesen, dass die Jünger sich streiten, wer der Größte ist. Bis dahin. Bis dorthin geht es. So lange hat es die beschäftigt und vielleicht noch weiter, wer weiß. Es zeigt eines vor allem, dass die Jünger das, worum es Jesus im Kern ging, nicht verstanden haben. Und es zeigt ein zweites, dass Jesus nicht gewillt war, diese Frage so zu beantworten, wie sie es gerne gehabt hätten. Wir wissen, Markus berichtet uns nicht darüber, wir wissen zum Beispiel aus Matthäus, dass Jesus durchaus hätte sagen können, wisst ihr was, hört auf, miteinander zu streiten, Petrus ist Nummer eins. Hört auf, Petrus ist der Top-Guy, Petrus ist der Alpha, das ist vollkommen klar. Das Markus-Evangelium erzählt uns nicht davon, weil Markus wahrscheinlich Petrus als Quelle hatte und Petrus lässt diesen Teil wahrscheinlich in Demut weg. Aber in Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass als Petrus das Bekenntnis spricht von Caesarea, Jesus zu ihm sagt, also Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Er hätte einfach diese Position von Petrus einfach immer wieder klammern können. Leute, streit euch nicht. Petrus ist der Erste. Petrus ist der Chef. Petrus ist der Größte. Petrus kriegt den Thron genau neben mir. Aber das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan. Sondern das, was er getan hat, ist, die Jünger anzureizen zu einer ganz anderen Einstellung. Und das haben wir das letzte Mal besprochen. Seine große Botschaft ist, ihr stellt die falsche Frage, denn ihr habt das falsche Herz. Der Konflikt um Rang und Ordnung war die interne Zerreißprobe der jungen Gemeinde. Und Jesus' Antwort ist nicht ein Organigramm. Jesus' Antwort ist der Appell zum Dienst untereinander. Tja, für wen ist diese Predigt heute? Nun, diese Predigt ist einerseits natürlich für Leute, die sich damit identifizieren können. Wir als Gemeinde sind ja auch gerade mitten in diesem Thema drin. Thema Ältestenschaft, Thema Autorität, das ist ein Thema für uns. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu drucksen oder sowas. Das ist ein Thema für uns. Aber es ist nicht nur ein Thema für vielleicht Älteste oder was auch immer. Es gibt viele Leiter unter uns, viele Menschen in Autorität. Mütter zum Beispiel, die über Kinder gesetzt sind, Ehemänner, die über Ehefrauen gesetzt sind, Chefs, die über Mitarbeiter gesetzt sind. Und es gibt vielleicht auch viele Kinder hier, die eines Tages auch mal in so eine Position gehen würden und sagen würden, ich würde gerne eine Mutter sein, die Verantwortung trägt für Kinder. Und dieses Thema, was wir heute betrachten, ist das Thema Autorität und dienende Leiterschaft. Dienende Leiterschaft. Und wenn ihr einen Titel aufschreiben wollt, dann ist das der Titel, das Herz eines dienenden Leiters. Was wir heute quasi im Gegenteil sehen, denn Jakobus und Johannes haben dieses Herz gerade nicht. Lass uns zuallererst betrachten, wie diese beiden kommen und welche Frage sie Jesus stellen. In den Versen 35 bis 37 sehen wir, dass sie keine dienenden Leiter sind, wird allein daran deutlich, dass sie den Wunsch nach einem Thron oder nach einer Position für sich selbst haben. Das ist der erste Punkt. Ein Wunsch nach einem Thron, nach einer Position für sich selbst. Lass uns die Verse 35 bis 37 lesen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Lass uns kurz verstehen, was hier passiert. Normalerweise erwähnt Markus nicht die Namen der Jünger, die Jesus irgendwas fragen, sondern sagt, die Jünger fragten. Hier tut er es. Warum? Nun, diese beiden sind nicht irgendwer. Jakobus und Johannes gehören zum innersten Zirkel Jesus, zu den Top 3 Jüngern, die er an die speziellen Orte mitnimmt. Den Berg der Verklärung, in irgendwelche Kammern zum Totenheilung. Jakobus und Johannes sind ferner Brüder, denen Jesus einmal einen Spitznamen gab. Und dieser Spitzname hieß Boanerges, Donnersöhne. Das waren also aufbrausende Hitzköpfe sozusagen. Ja? Und drittens, Jakobus kommt schon mal vor im Kontext von dem ganzen Thema Großsein. Nämlich in Kapitel 9, als Jesus seine Jünger lehrt, dass wer groß sein will, der Letzte und aller Diener sein soll, da taucht Jakobus namentlich auf. Ihr erinnert euch vielleicht in Kapitel 9, Vers 38, Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Und Jesus weist ihn zurecht und sagt, wehrt es ihm nicht. Also diese beiden, die haben schon etwas, die haben da eine Geschichte. Und es ist auch relevant, weil der dritte dieser Top-3-Gruppe, das war Petrus. Und das, was die beiden hier machen, ist im Prinzip, dass sie zu ihm kommen und sagen, okay, Petrus ist jetzt der Fels, dieser Simon, den hast du Petrus genannt, aber wir wollen eigentlich die besten Plätze in deinem Reich. Wir wollen die höchsten Throne, nämlich den links und den rechts von dir, ohne Petrus. Ohne Petrus. Deswegen ist es schon wichtig, wer hier auf Jesus zukommt. Ich kenne das in meiner Familie, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, ich habe eine Frage, du darfst nicht Nein sagen. Da ist meine Antwort meistens Nein. Egal, was jetzt kommt, die Antwort ist Nein, weil wenn du mich schon so fragst, ja, da weiß ich, was los ist. Und das ist doch die Frage der Jünger. Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Ist es nicht herumgedruckst, oder? Da erkennt man doch schon, dass die beiden kommen mit so einem bisschen so, und nicht nur das. In Matthäus erfahren wir, dass nicht mal sie selber kam, ihre Mutter kam und bat in ihrem Namen. Die fällt vor Jesus auf die Füße und sagt, bitte kannst du nicht meinen beiden Söhnen diese tollen Throne geben. Also das zeigt schon, dass diese Bitte der beiden einen ganz schönen Makel hat. Und Jesus oder Markus berichtet uns auch von diesem interessanten Wortwechsel, dass Jesus mit einer Gegenfrage antwortet, nämlich in Vers 36, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Das ist doch interessant. Eigentlich ist bis jetzt noch nichts gesagt. Ja? Bis jetzt gab es noch keine richtige inhaltsschwere Aussage. Warum zeigt uns Markus das? Einfach nur die Nettigkeit, ein Dialog, wie die das miteinander sprechen? Nein, Jesus' Frage deckt im Prinzip die innersten Motive bereits auf. Diese Frage legt eigentlich schon offen, worum es geht. Das klingt zwar wie ein frommer Wunsch. Oh Jesus, wir wollen gerne hier die tollen Throne haben. Aber eigentlich geht es darum, dass ich euch etwas tun soll. Ich soll etwas für euch tun. Ihr kommt, weil ihr etwas für euch haben wollt. Eure Mutter kommt hier angelaufen, weil sie etwas für euch will. Ihr wollt Throne für euch haben. Geht es dir wirklich um Gottes Ehre? Oder um die Liebe zu Menschen? Oder geht es dir einfach um dich? Und das ist diese Frage. Und behalte diese Frage auch im Blick, weil sie verknüpft diese Geschichte mit der nächsten Predigt. Diese Frage taucht nochmal auf, nämlich beim blinden Bartimäus, dem Musterjünger, dem geraden Gegenteil von Johannes und Jakobus. Jesus fragt ihn nämlich genau dieselbe Frage in Vers 51. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das könnt ihr schon mal halb im Kopf behalten. Diese Frage ist wichtig. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Nun, warum bitten Sie Jesus um Throne? In Markus erinnert ihr euch vielleicht an die Predigt über den Lohn der Nachfolge. Jesus sagt, wer ein Haus aufgibt, kriegt 100 Häuser, wer Brüder aufgibt, kriegt 100 Brüder. Markus berichtet uns nicht alles, was Jesus dort verspricht. In Matthäus Kapitel 19 gibt es nämlich noch etwas, was Jesus seinen Jüngern verspricht, die ihm nachfolgen. Und das finden wir in Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder der Häuser und Brüder und Schwestern, Vater, Mutter und so weiter. Das ist, was die gerade noch im Ohr haben. Das ist der Kontext ihrer Frage. Jesus verspricht ihnen, wer mir nachfolgt, wie ihr ganz speziell, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Und Jakobus und Johannes kommen und sagen, wir hätten gerne die beiden Throne neben dir. Es wird Throne geben, wir hätten gerne die besten. Oder Petrus. Ja? Das ist der Kontext dieser Frage. Es geht um Positionen. Es geht um Stellen, die zu verteilen sind. Da gibt es 12 Stellen, ja, in diesem Reich. Und wir hätten gerne Nummer 1 und Nummer 2 unter uns aufgeteilt. Um Stellen, die zu verteilen sind. Es ist der Rangstreit der Jünger im neuen Gewand, schön konkret. Was zeigt uns diese Frage von Jakobus und Johannes? Es zeigt uns ziemlich viel. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass da, wo Menschen in Autorität gesetzt sind, wo Gott sagt, ja, ich habe hier Throne bereitgestellt oder auch Ämter bereitgestellt in Familien oder wo auch immer, da kriecht leicht Selbstliebe herein und maskiert sich in Frömmigkeit. Das betrifft alle Positionen, nicht nur Gemeindeälteste, das betrifft auch Ehemänner, die über Ehefrauen gesetzt sind als Haupt, das betrifft Eltern, die über Kinder gesetzt sind, als Haupt, als Autorität. Ein Thron, ein Platz der Autorität einzunehmen, war schon immer ein Ort der Versuchung. Wenn wir nachlesen in Jesaja, warum der Teufel gefallen ist, nun, es war ein Thron, der ihn hat fallen lassen, oder? Es war der Thron Gottes, der ihn versucht hat. Wenn wir in die Geschichte Israels gucken, dann kam die Spaltung des Landes durch einen jungen König, Rehabeam, der auf einem Thron mächtig regieren wollte. Ja, unbarmherzig seine Autorität ausleben wollte. Throne und Position von Autorität waren schon immer Mittel des Teufels, Menschen zu Fall zu bringen. Und deswegen warnt die Schrift Menschen, denen solche Ämter und Positionen der Autorität gegeben sind. Sie warnt Väter gegenüber Kindern, sie warnt Eltern gegenüber Kindern, sie warnt Ehemänner gegenüber ihren Ehefrauen, sie warnt Älteste gegenüber ihrer Gemeinde. Wir hatten es in der Bibelstunde gehabt, 1. Petrus Kapitel 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Jesu Christi, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Jetzt kommt die Ermahnung. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Das kann passieren. Jemandem, der in Autorität ist, einem Ältesten kann das passieren, dass er diese Position am Ende nur noch dazu nimmt, um zum Beispiel, was weiß ich, Konflikten auszuweichen oder das Ganze nicht mehr mit Hingabe tut, das Ganze tut, um sich selbst Gewinn zu verschaffen, wie Jakobus und Johannes. Das muss ja nicht immer Geld sein, das kann ja auch Ehre und Ruhm und Anerkennung und was auch immer sein. Davor warnt Petrus. Das ist das, was mit einem Menschen, der auf einem Thron sitzt, passieren kann. Das ist das, was mit Jakobus und Johannes passiert ist. Aber die Bibel warnt auch zum Beispiel Männer. Kolosser 3, 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter oder ärgerlich gegen sie. Das ist das, was passieren kann. Wenn ein Ehemann in einer Familie, ob er nun, was weiß ich, biblisch inspiriert ist oder einfach so eine gewisse Machtposition innehat, vielleicht weil er ein Mann ist oder weil das die Familienkultur ist, kann das natürlich zu Missbrauch führen. Das kann dazu führen, dass alles ich-zentriert wird und dass er ärgerlich ist, dass er zornig ist, dass er bitter wird gegen seine Frau. Das kann passieren. Das ist das, was mit Thronen passiert. Sie dienen nur noch dazu, mich selbst zu befriedigen. Oder in Epheser 4,4, da geht es um die Elternrolle. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja, warum zum Zorn? Weil da jemand es zu weit treibt, ja? Weil jemand Autorität zu weit nimmt und nur noch sich selber dient. Was Ehefrauen, Kinder, Knechte, die Menschen unter Autorität angeht, ist die Bibel oft sehr, sehr ähnlich in ihren Ermahnungen. Gehorcht, ordnet euch unter, achtet, ehrt. Aber die Menschen in Autorität werden oft aufgefordert, sich selbst zu prüfen. Ist das, was du tust, ist der Thron, auf dem du sitzt, die Autorität, die du hast, wirklich eine dienende Leistung, die du tust? Dienst du dort oder dienst du dir selbst? Lässt du dich gehen oder kontrollierst du dich? Bist du wirklich da für die, die dir anvertraut sind? Für alle Menschen, die das hier unter uns betrifft, also für Eltern und Ehemänner und Leiter und solche, die es werden wollen, ist es wichtig, die Perspektive derer zu haben, die wir leiten. Überleg einmal, wo würdest du sagen, dass die Menschen, über die du gesetzt bist, von dir sagen, hier sehe ich Jesus, der sein Leben für mich gibt. Hier sehe ich einen Menschen, der nicht auf einem Thron sitzen will, sondern ich bin Jesus dankbar, dass ich da einen Leiter habe, der sich um mich kümmert, der sich in dein Bild gestalten lässt und mir dient. Also, erster Punkt, diese Jünger wollten einfach die Position, die es zu verteilen gab, haben, und zwar für sich. Die wollten es einfach haben für sich. Positionen für sich haben, gab es zum Verteilen. Wir hätten gern die Top-Position. Es geht nicht um Dienst, es geht nicht um Hingabe, sondern es geht um sie. Das Zweite, was sie ausmacht, ist, dass sie den Gewinn im Blick haben und nicht die Kosten. Sie haben den Gewinn im Blick und nicht die Kosten. Lass uns Vers 38 lesen. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Jesus verändert ihren Blick. Er sagt überhaupt nicht, dass das irgendwie schlecht ist, was sie wollen. Das hat er nie gesagt. Er hat nie Leute getadelt, die gesagt haben, ich will groß sein in deinem Reich. War niemals sein Punkt. Sein Punkt war nie, hört auf, die Großen sein zu wollen. Das war nie der Punkt von ihm. Er tadelt sie auch nicht, dass sie so eine Art Himmelsschätze suchen sollen, dass sie auf diese Throne, ist überhaupt nicht sein Punkt. Aber er ändert ihren Fokus. Er ändert den Fokus von Gewinn zu Kosten. Das ist das, was er tut. Nicht, was kriege ich dabei raus, sondern was bedeutet das für mich? Die Bibel verurteilt nicht das Anliegen von Ehemännern, Frauen zu leiten oder von Eltern, Kinder zu leiten oder von Ältesten, Gemeinde zu leiten. In 1. Timotheus 3 lesen wir davon, dass da gesagt wird, wer ein Ältestenamt begehrt, wer danach trachtet. Ja, da ist Begehren dabei, Trachten dabei. Aber die Schrift fährt fort und sagt, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, ein kalu ergu, eine gute Arbeit. Es geht um Arbeit. Nicht um eine Position, es geht um Arbeit. Du tust eine gute Arbeit, wenn du das tust. Jesus tadelt ihre Einstellung. Ihr sucht keine gute Arbeit auf den Thron. Das ist nicht euer Punkt. Ihr wollt nicht auf diese Throne sitzen, um dort eine gute Arbeit zu tun, ein gutes Werk, sondern wie die Welt halt so ist. Ja, Macht haben, etwas gelten, das wollt ihr. Sie sind geistliche Hans Kuck in die Luft. Sie blicken auf den Berg, auf Meilenstein Nummer 9, wenn ihr euch in letzte Predigt erinnert, und stolpern über ihre eigenen Füße, weil sie den Weg nicht kennen dorthin. Und der Weg ist eben einer, der durch Demut und durch Dienst führt. Sie sehen die Privilegien, aber sie sehen nicht die Kosten, die verbunden sind. Sie sehen eine Krone, aber nicht das Kreuz. Und Jesus' Punkt ist folgender, dass er zu ihnen sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch einlässt. Als Eltern habe ich das oft, als Elternteil, als Vater habe ich das oft erlebt, dass ich manchmal mein schreiendes oder ungehorsames Kind plötzlich als eine Katastrophe oder als einen Störfaktor in meinem Leben erlebe. Oder Ehemänner erleben ihre Ehefrauen, über die sie als Leiter gesetzt sind, als schwierig zu leiten, ständig Diskussion oder was auch immer, die tropfende Regenrinne, ihr kennt das ja. Gemeindeleiter sehen sich vielleicht konfrontiert mit Problemen oder Kritik oder was auch immer, mit Leid. Und schnell ist man an dem Punkt, ah, hier läuft was schief. Also jetzt irgendwas gerade aus dem Ruder gelaufen. Ja? Mein Kind schreit, ist ungehorsam oder wir haben Stress oder keine Ahnung, Sünde tritt da rein. Hier läuft was schief. Aber der Punkt ist, hier läuft gar nichts schief. Wusstest du nicht, auf was du dich einlässt? Wusstest du nicht, dass das, worum du gebeten hast, ein Kelch mit sich bringt, eine Taufe mit sich bringt, Kosten mit sich bringt, die du tragen musst? Das ist das, was er ihnen sagt. Ihr habt ja keine Ahnung, auf was ihr euch da einlassen wollt. Wenn ich zurückblicke und mich frage, warum ich Kathleen geheiratet habe, muss ich mir wahrscheinlich dasselbe sagen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja, habe Kathleen geheiratet, weil sie halt nett zu mir war und weil ich es gern mochte, da in ihrer Nähe zu sein. Aber hätte keine Ahnung, was ich Gott gebeten habe. Und es geht halt uns oft so. Ja? Wir haben keine Ahnung, dass das, worüber wir gesetzt sind, was ganz anderes ist als: Ich heirate jetzt, damit es mir gut geht. Heute sehe ich das ein bisschen besser, aber natürlich auch noch nicht vollkommen. Das bedeutet, dass in diesem Moment zu sagen, ich werde mein Leben hingeben für Kathleen, koste, was es wolle. Aber das war damals gar nicht so klar. Jesus zeigt ihnen diesen Punkt. Er sagt, ihr habt keine Ahnung, um was ihr bittet. Eine Leitung, eine Autoritätsposition, dieser Thron, der geht mit Kosten einher. Der geht mit Kosten einher. Und diese Kosten seht ihr gerade nicht richtig. Ihr guckt auf den Benefit, ihr guckt auf den Gewinn, aber ihr seht die Kosten nicht klar. Und er bringt zwei zwei Bilder für diese Kosten, denn er sagt ihnen: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Nun, warum spricht er hier von Kelch und Taufe? Der Kelch ist ein alttestamentliches Symbol für etwas, das Gott jemandem zubereitet. Das ist nicht immer nur Leid oder Zorn oder was auch immer. In Psalm 16 zum Beispiel ist es auch Freude. Im Kontext hier und im Kontext der Evangelien ist der Kelch Gottes, den Jesus trinkt, natürlich mit dem Zorn Gottes belegt. Ja, es ist der Zorn, den Gott dem Menschen zuteilt. Der Zorn Gottes über die Sünde. Und Jesus sagt, das geht damit einher. Diesen Kelch werde ich trinken und den Kelch müsst ihr auch trinken. Die Taufe ist ein ganz ähnliches Symbol. Ich möchte mal mit euch schlagen, wenn ihr möchtet, Psalm 69. Die Taufe ist ja ein Untertauchen unter Wasser. Und wir verbinden das so als quasi Initiationsritus eines Christen, als öffentliches Bekenntnis, aber dahinter steht viel mehr. In Psalm 69 lesen wir zum Beispiel: Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet, meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Jemand versinkt in Feinden, versinkt in Not, versinkt in Leid. Warum bezeichnet Jesus es als Taufe? Nun, es ist auch eine Identifikation mit der Taufkultur, die damals eben mit Johannes eingeführt wurde. Johannes taufte und viele ließen sich taufen zur Buße. Jesus auch, obwohl er selber keine Buße tun musste für Sünde. Die Taufe ist eine Identifikation mit den Sündern, mit denen, die das tun, denn dafür stirbt Jesus am Kreuz, für andere. Und das ist sehr wichtig bei diesen beiden Symbolen zu sehen. Jesus sagt nicht einfach, naja, Throne kommen mit Kosten einher, sondern sie kommen mit einer speziellen Art von Kosten einher. Ein Kelch und diese Taufe sind beides Leiterfahrungen, die derjenige, nämlich Jesus, nicht verdient hat, der sie erleidet. Nochmal, beide sind Leiterfahrungen von Leid, das er selbst nicht verdient hat. Der Kelch, den er trinkt, ist gefüllt mit dem Leid aufgrund von Sünden anderer. Die Taufe, mit der er getauft wird, ist eine Identifikation mit denen, die sich taufen lassen wegen ihrer eigenen Sünden, die sterben müssen für ihre eigene Sünde. Der Kelch ist nicht eigentlich sein Kelch und die Taufe ist nicht eigentlich seine Taufe. Er hat sie beide nicht nötig. Es sind stellvertretende Leiden. Denn das, was Jesus ihnen hier sagt, ist ein richtiges Verständnis von diesen Thronen, die ihr da begehrt, von Autorität. Das schließt ein die Bereitschaft, das Können zu leiden, was andere verbockt haben. Das ist nämlich mein Kelch. Das ist Jesus' Kelch. Das ist Jesus' Taufe. Leiden, was andere verbockt haben. Aushalten, dass man selbst ertragen muss, was man nicht verschuldet hat. Und er fragt sie: Könnt ihr das? Seid ihr Menschen, die das können? Als Elternteil merke ich das oft in meiner Position als Autorität über meine Kinder. Dass ich plötzlich, wenn Sünde offenbar wird an meinen Kindern, ich mich eigentlich gestört fühle und sage: Was muss ich mich jetzt noch damit rumschlagen? Was muss ich mich jetzt noch damit plagen? Das ist ein Störfaktor hier in diesem ganzen Ding. Aber Jesus' Punkt ist: Es ist kein Störfaktor. Wusstest du nicht, um was du bittest? Du hast darum gebeten, Leute zu leiden. Du hast um diesen Thron gebeten. Teil davon ist, dass du das Leid ihrer Sünde trägst. Und dass du sagst, wenn sich dieses äußert in Streitigkeiten oder in Unmut oder in Dingen, die du angehen musst: Super, darum bin ich eingesetzt. Das ist der Kelch, der zu mir gehört. Das ist die Taufe. Jetzt geht's los. Ich bin hier Leiter und ich werde mich dieser Sünde als Retter annehmen. Als Retter annehmen. Das ist das Vorbild Jesu. Paul Tripp, ein Autor, der viel über diesen Punkt spricht. Er erzählt einmal eine Geschichte, wie er da seine Kinder, die ist da irgendwie laut oder sowas. Und es ist irgendwie abends eine Situation, die ich gut nachvollziehen kann. Und er sagt, das darf noch nicht wahr sein. Ja, das ist der Impuls, der mir hochkommt. Das darf noch nicht wahr sein. Jetzt ist Ruhe da oben. Aber Jesus würde fragen, weißt du nicht, auf was du dich eingelassen hast, als du Vater werden wolltest? Weißt du nicht, um was du gebeten hast? Das gehört dazu, das ist Kelch und Taufe. Die Sünde von anderen zu ertragen, zu tragen und als Retter zu fungieren, als Retter reinzutreten, aufzutreten und zu sagen, ich bin eingesetzt als jemand, der sich dieser Sünde annimmt und sie nicht wegschiebt, denn das hat Jesus nicht getan. Und das gilt natürlich genauso für Ehemänner, das gilt natürlich genauso für Älteste. Leiter sind berufen, Sünde zu handeln. Leiter sind berufen, Sünde zu handeln und nicht wegzuschieben. Das hat Christus vorgelebt. Das ist unser Job. Dazu sind wir berufen. Das ist unser Kelch, unsere Taufe. Oder sonst müssen wir uns fragen, wusstest du nicht, auf was du dich eingelassen hast? Jesus fährt fort oder sie fahren fort und antworten ihm im Vers 39 und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, das steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Jakobus und Johannes sind vollkommen überzeugt, das kriegen sie hin. Das ist Teil ihres Problems. Sie haben keine Ahnung, um was es geht. Von diesem Kelch haben sie keine Ahnung, von dieser Taufe haben sie keine Ahnung. Aber sie sagen erstmal, dass sie das schon hinkriegen. Und das zeigt, glaube ich, auch, was ihr Grundproblem ist. Jesus sagt aber, ihr werdet diesen Kelch trinken. Jakobus und Johannes waren der erste und der letzte Märtyrer der 12. Jakobus stirbt ganz früh in der Apostelgeschichte, Johannes lebt ganz lange noch. Beide trinken aber diesen Kelch, sowohl in schnellem Tod als auch in langem Leiden, im Exil und was Johannes alles erleiden musste, auf der Insel Patmos, liegt dieser Kelch und diese Taufe zugrunde. Aber was Jesus damit auch aussagt, ist, ihr werdet eines Tages Menschen sein, die, so wie ich, das Leid anderer ertragen werden, händeln werden, als Retter fungieren werden. Er prophezeit bereits die verändernde Kraft von Pfingsten und wir dürfen niemals vergessen, wenn wir ein hartes Urteil, und das habe ich ja selber auch schon oft getan, über die Jünger fällen, das ist alles vor Pfingsten, das ist alles vor dem Kommen des Heiligen Geistes und der verändernden Kraft Gottes. Das werden sie noch erfahren. Jesus in Vers 40 delegiert er diese ganze Frage nach Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken ab und sagt, es wird denen zuteil, denen es bereitet ist, Matthäus fügt hinzu, von meinem Vater. Jesus verweist die ganze Frage nach Rangfolge und Ordnung und Thron erstens an die Souveränität Gottes, denen, denen es bereitet ist, und zweitens an den uneinsehbaren Ratschluss Gottes. Mehr sagt er dazu nicht. Es ist nicht mein Job. Ich bin nicht gekommen, Throne zu verteilen. Ich bin nicht gekommen, eure Rangordnung festzulegen. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben. Throne, Rang und so weiter werden nicht verdient. Sie werden gegeben von meinem Vater. Wie, bleibt unklar. Und warum, das bleibt auch unklar. Es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Dass es nicht nur ein Problem von Jakobus und Johannes war, habe ich schon gesagt, es war ein Dauerthema und das erfahren wir auch in Vers 41. Denn als die 10 anderen Jünger es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Und dieses Wort unwillig ist ein unglaublich starkes Wort im Griechischen. Auf Jesus, vielleicht erinnert ihr euch, wird es ein einziges Mal angewandt und zwar im selben Kapitel, in Vers 14. Als Jesus sieht, dass die Jünger die Kinder abwehren, wurde er unwillig, tief frustriert. Jesus wurde unwillig, als die Kleinen weggeschoben wurden. Die Jünger werden unwillig, als die Großen sich vor sie schieben wollen. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden. Und das, was nun folgt, ist die Predigt von Jesus. Jesus nimmt sie beiseite, gibt ihnen kein Organigramm, sondern er gibt ihnen noch eine Predigt zu seiner Einstellung, denn das soll die Rangstreitigkeiten der Jünger lösen. Denn das bringt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, nämlich, dass Jakobus und Johannes deswegen kein Dienerherz hatten, weil sie wie die Welt dachten und nicht wie Jesus. In Vers 42 beginnt Jesus Predigt. Er aber rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Nun, wenn du an das Wort Herrschen denkst, das war heute unsere Diskussion beim Mittagessen, an was denkst du? Herrschen. Da entstehen ja bestimmt Bilder vor deinem inneren Auge. Und Jesus stellt hier gegenüber, was man gemeinhin in der Welt unter Herrschen versteht, und dem, was in seinem Reich Herrschen ist. Im Griechischen ist hier ein ganz interessantes Wortspiel zu sehen. In Vers 42 sagt er nämlich, dass die Herrscher der Heidenvölker, also das, was ihr halt so als Kultur der Herrschaft kennt, zwei Dinge tun, nämlich sie unterdrücken und sie üben Gewalt aus. Beide Wörter im Griechischen, also unterdrücken und Gewalt ausüben, sind ein Wort, ja? Und beide Wörter im Griechischen haben eine Vorsilbe, das machen die Griechen gerne, um etwas besonders stark, also etwas besonders zu verstärken, ja? Da hängen sie eine Vorsilbe dran. Und die Vorsilbe, die in beiden Worten hier vorkommt, ist kata. Und kata kennt ihr vielleicht so aus Wörtern wie Katastrophe. Katastrophe ist das, was sich zum Schlechten wendet, nach unten wendet. Oder ein Katarakt ist ein Wasserfall, etwas nach unten gehendes. Oder ein Katar ist, wenn man so Schleim im Hals hat, der einem runterläuft. Ja? Katar heißt immer runter, runter, nach unten. Das, was diese Herrscher der Heidenvölker hier tun im Griechischen, ist von oben nach unten. Katar, sie machen Katar. Von oben nach unten üben sie Gewalt aus. Von oben nach unten und üben sie Gewalt aus. Von oben nach unten herrschen sie, das ist dieses Unterdrücken, von oben nach unten. Das ist das, was die Welt definiert. Von oben nach unten, ja, von oben herab, könnte man sagen. Und das ist die Vorstellung, die die Jünger von Thron und von Autorität mit in die Gemeinde hineinbringen. Aber diese Vorstellung muss reformiert werden, die muss verändert werden. Die muss verändert werden durch Jesus' Vorbild und das Wort Gottes. Ein interessantes, ähnliches Beispiel finden wir in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, 1 und 2 sind zwei sehr berühmte Verse aus diesem Römerbrief. Und es ist interessant zu sehen, in welchem Kontext sie stehen. In Römer Kapitel 12, 1 bis 2 geht es darum, dass Menschen ihren Sinn ändern müssen. Der muss reformiert werden, damit sie den Willen Gottes erkennen. Und dann lesen wir mal weiter, worum es Paulus da speziell geht. Aber wir lesen erst mal 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, dieser Welt, ja, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt geht's weiter. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, dient in der Lehre. Wer ermahnt, dient in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Der Kontext dieser Ermahnung, nicht so zu denken wie die Welt, ist die Frage, welche Rolle spiele ich eigentlich in der Gemeinde? Das ist der Kontext, dass Paulus sie auffordert und sagt, hört auf zu denken wie die Welt. Ihr müsst euch reformieren lassen, sonst wisst ihr gar nicht, was Gottes Wille für euer Leben ist. Ihr könnt Gottes Willen nur sehen, wenn ihr diesen Reformprozess im Denken durchmacht, und das ist dasselbe, was Jesus ihnen hier mitgibt. Ihr müsst weg vom Weltsystem der Herrschaft hin zum Diensystem Jesu. In der Welt gilt, wie viele Menschen dienen dir? Bei Jesus gilt, wie vielen Menschen dienst du? In der Welt gilt, welche Autorität hast du? Worüber darfst du bestimmen? Bei Jesus gilt, welchen Kelch hast du bekommen? Wie viel musst du trinken? Groß ist, wer so ist, wie der Größte. Und in der Welt ist das halt Menschen, die auf Thron sitzen, regieren, Regierung sitzen. Und Jesus Reich ist es, wer groß ist wie Jesus. Und Jakobus und Johannes waren versteift auf diesen Punkt der Throne. Jesus ist versteift auf diesen Punkt des Dienstes. Wir kommen zum letzten Vers. Der Begründung, warum Jesus diese Moral seinen Jüngern mitgibt. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für Jesus ist es nicht ein Moralkodex, den er aufstellt, sondern es ist das Schema des Lebens des Königs des Reiches. Das ist der Punkt. Es ist nicht einfach ein neues Gebot, es ist mein Vorbild, dem ihr nacheifern sollt. Ich würde gerne eine eigene Predigt zu dem Vers 45 halten, denn es ist der Hauptvers vielleicht des ganzen Markus-Evangeliums und es ist so viel drin, aber hier vielleicht nur so viel. Lösegeld ist das, was du zahlst, wenn dein Papa festgenommen wurde und im Gefängnis sitzt. Dann gehst du hin, machst deine Sparbüchse auf und bezahlst Lösegeld. Und dann nehmen das die Gefängniswärter und lassen den Papa wieder frei. Das ist Lösegeld, bezahlen für den Mist, den jemand anders gemacht hat. Und das ist das, was Jesus uns zeigt. Es geht nicht einfach nur um irgendeine Art von Dienst. Es geht darum, um die Art von Dienst, die Sünden des anderen mitträgt und sagt, ich werde dich retten vor diesen Sünden. Jene Art von Dienst ist es, die Jesus vorlebt. Und das ist wichtig für diese Jünger, weil die werden sich vermutlich bereits so voneinander irritiert und entfremdet haben, dass da ganz viel Vergebung passieren musste. Musste, zwangsläufig. Wie sollten die miteinander klarkommen, die sich dann bis zum Ende, selbst am Abendmahl, das müsst ihr euch mal vorstellen, beim Abendmahl selbst noch, als der Tod Jesu bevorsteht, streiten über diese Sachen. Unfassbar. Diese müssen eine Einstellung haben, die sagt, die Sünden von anderen Menschen sind mein Auftrag, es mitzutragen, mit sie zu lösen, zu erlösen davon. Natürlich, Erlösung ist allein in Jesus Christus, aber er hat uns als seine Stellvertreter und Botschafter gesandt. Das ist die nähere Beschreibung dieses Dienens, aber das vertiefe ich dann mal in einer eigenen Predigt. Ein sehr schönes Bild dafür ist das Füßewaschen. Wer sagt beim Füßewaschen, da stört mich aber der Dreck, der hat nicht verstanden, was Füßewaschen ist. Füßewaschen, die ganze Essenz davon ist, dass der andere dreckig ist, dass man Dreck wegschrubbeln muss. Es ist eine Art von Dienst, die Dreck nicht irgendwie eklig findet, sondern die Dreck wegmachen will. Das ist Füßewaschen, die Essenz von Füßewaschen. Und das ist der Dienst, den Jesus zeigt. Und das sei die Einstellung Jesu, die Mentalität für alle die in Autorität sind. Unter uns, seien es Mütter und Väter mit ihren Kindern, Ehemänner mit ihren Ehefrauen oder auch Gemeindeleiter irgendwann oder andere in Autorität wie zum Beispiel Herren, also Arbeitgeber, Arbeitgeber oder von euch, die mal irgendwann so einen Thron, so eine Stelle besetzen wollen. Ich möchte mit euch zum Schluss, als Abschluss, ins Buch Erster Könige schlagen und mit einem Beispiel enden von jemandem, der diesen Punkt gelebt hat. Erster Könige 3, Vers 5. Es geht um Salomo. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Erinnert ihr euch an diese Frage? Bitte, was ich dir geben soll? Was kann ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Was hättest du gerne? Was soll ich dir tun? Du sitzt auf einem Thron. Was soll ich dir tun? Und Salomo sprach, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist, Wahrheit und Gerechtigkeit mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie er es an diesem Tag, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat und nicht um die Zerstörung seiner Feinde oder viel Reichtum. Das Gebet eines Menschen, den Gott in Autorität gesetzt hat, ist: Herr, du hast mir diese Menschen anvertraut, diese Kinder, diese Ehefrau, diese Gemeinde oder was auch immer. Sie sind dein und ich bin nur dein Botschafter. Ich soll ihnen zum Segen sein. Wie soll ich das schaffen? Ich bin doch vollkommen unfähig dazu. Ich habe so viele Defizite, diesen Job auszuführen. Hilf mir, dass du das, was du mir anvertraut hast, ich wirklich gut ausfüllen kann als ein Diener dieser Menschen. Das ist die Einstellung Salomos und das Herz seines dienenden Leiters. Lass uns noch zusammen beten.